aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über die schöneren Seiten des Elternseins sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Kieran Deuritzbacher, Beratung und Kurse mit dem Schwerpunkt rund um die Grundschulzeit und Neurodivergenz. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hi Oliver.
Ich musste ein bisschen kichern beim Intro, ne? Weil ich sagte, die schöneren Seiten des Elternseins. Du hast neulich mal im Gespräch irgendwie so angemerkt, dass wir hier jetzt ja schon eine Weile podcasten, auch so rund um Elternschaft oder um das Leben mit Kindern und dass man natürlich manchmal dazu neigt, in so einem Projekt ja sozusagen die schwierigeren Themen so ein bisschen nach vorne zu rücken, ne? Also Rat zu geben bei diesen oder jenen tiefen, dunklen Ecken des Lebens mit Kindern. Und da haben wir schon so ein paar Folgen ja auch gemacht. Aber dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, drüber zu sprechen, okay, was ist denn aber eigentlich doch wirklich so besonders und was ist denn eigentlich so auch wirklich schön dran, Eltern zu sein? Und natürlich, für uns gilt ja immer, dass wir hier nicht nur Kalendersprüche drucken wollen, aber mal diesen Blick aufs Thema, da hatten wir, glaube ich, beide Lust, eine Folge aufzunehmen, ne?
Ja, genau. Also das ist natürlich klar, wenn wir zum Beispiel auch E-Mails bekommen mit Themenvorschlägen, dann schreiben uns Leute auch oft, was gerade bei ihnen hakt und brennt und schwierig ist und wozu sie sich Impulse wünschen. Und das ist ja auch was, was wir total gerne aufgreifen und was ich auch wichtig finde, dass wir ja schwierige Themen im Leben mit Kind oder mit Kindern nicht tabuisieren. Und gleichzeitig habe ich eben auch, da hatten wir so ein bisschen privat drüber gesprochen, gerade in den letzten Monaten teilweise das Gefühl gehabt, dass so in der medialen Berichterstattung, auch teilweise auf Social Media, so ein bisschen dieses Pendel in diese sehr negative Richtung teilweise in Bezug auf Elternschaft, Familienleben ausgeschwungen ist, im Sinne von unter der Flagge des, wir heben jetzt die letzten Tabus und wir sprechen über Gefühle, die lange auch zu Unrecht sozusagen unterm Deckel gehalten wurden, wird jetzt eben wahnsinnig viel darüber gesprochen, wie unglaublich anstrengend und belastend und herausfordernd und manchmal wirklich schrecklich Situationen mit Kind oder Kindern sein können. Und ich finde das wichtig, das nicht zu tabuisieren. Aber ich habe vor gar nicht so langer Zeit auch mal eine E-Mail bekommen, die mich wirklich beschäftigt hat, von einer jungen Frau, die so überlegt, Mutter zu werden und die mir wirklich schrieb, ihr machen diese ganzen Inhalte regelrecht Angst. Sie hat das Gefühl, sie liest eigentlich nur Furchtbares übers Elternsein und ob ich ihr eigentlich ein paar gute Argumente nennen könnte, warum es vielleicht trotzdem auch ganz schön ist, ein Kind zu haben, so, weißt du? Und da, denke ich, müssen wir immer so ein bisschen schauen, dass wir die Balance halten, dass wir ehrlich uns machen, auch was Herausforderungen angeht, aber dass wir auch ehrlich darüber sprechen, warum Elternschaft nach wie vor und immer noch eine unglaublich bereichernde und beglückende Erfahrung sein kann. Und dieses kann ist mir in dem Kontext wichtig. Ich will da nichts generalisieren und sagen, alle Menschen werden nur glücklich, wenn sie ein Kind bekommen oder so. Und auch solche Phänomene wie Regretting Motherhood, ne, das Bereuen von Mutterschaft, die gibt es, die sind ausgesprochen belastend, über die sollten wir und müssen wir gesellschaftlich uns auch unterhalten, aber sie bilden auch nicht das ab, was sozusagen die ganz breite Masse aller Eltern erlebt, sondern Elternschaft macht schon sehr viele Menschen auch sehr froh. Nicht jederzeit und in jedem Moment, aber grundsätzlich. Und dann war irgendwie dieser Gedanke dazu sagen, lass uns mal eine Folge machen darüber, was die Erfahrungen sind, die man in der Form vielleicht auch so nur als Eltern machen kann, die schon auch sehr bereichernd fürs eigene Leben sein können.
Du kennst mich, ich mache jetzt gerade gleich die Klammer auf. Ich denke, wahrscheinlich gilt sogar Ähnliches für, also auch nicht biologische Eltern sind gemeint.
Absolut,
also auch
ja.
Menschen, die einfach ein kinderreiches oder kinderreicheres Leben sozusagen leben. Und als ich so drüber nachgedacht habe, in Vorbereitung auf die Folge, weißt du, viel für mich gesprochen an mir, ich bin einfach viel weniger allein, glaube ich. Also das, und damit meine ich jetzt nicht hier sozusagen, oh, früher war mein Leben, ich war aber so allein, sondern einfach, dass das Leben mit Familie, mit Kindern, das wird es natürlich ein bisschen trennunscharf in meinem Fall, auch bedeutet, dass man fast leider nie allein ist, aber dass man halt auch das Privileg hat, meistens oft immer wieder jemanden um sich herum zu haben.
Ja. So. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Also es wird ja in letzter Zeit viel darüber gesprochen, dass Einsamkeit gerade in Deutschland ein sozusagen zunehmendes Phänomen ist. Mhm. Einerseits bei älteren Menschen, aber tatsächlich auch bei jüngeren Menschen. Es gibt immer mehr Single-Haushalte, es gibt immer mehr Menschen, die allein leben. Und manche genießen das und empfinden das als Privileg und als genau das, was sie wollen. Aber es gibt schon auch eine Menge Menschen, die von einer Vereinsamung erzählen, die ihnen nicht gut tut und bei der es gar nicht so leicht ist, gegen anzukommen. Und es wird dann immer gesagt, naja, wir können ja auch Wahlverwandtschaften in jeder Hinsicht knüpfen und wir können riesige Freundeskreise haben. Und das ist theoretisch möglich und es gibt Menschen, denen gelingt es auch sehr gut. Und trotzdem ist es natürlich was anderes, ob du einfach quasi mit so einem kleinen Clan, der deiner ist, zusammenlebt und der ist einfach da und auch gewachsen und auch nicht so einfach aufkündbar. Ne? Es ist eben nicht wie bei einer Freundschaft, wo man irgendwann sagt, wir haben uns, glaube ich, auseinanderentwickelt oder im Moment gerade sind wir so busy, wir können uns erst in 3 Monaten wiedersehen. Sondern wenn ich ein Kind habe und für dieses Kind Fürsorgeverantwortung übernehme, dann ist diese Beziehung, diese Verbindung Teil meines täglichen Lebens und manchmal ist das auch krass anstrengend, nicht einfach mal sagen zu können, ich brauche einen Tag für mich oder ein Wochenende für mich. Und gleichzeitig bringt das natürlich auch eine Form von gesetzter Gemeinschaft sozusagen in mein Leben, dieses ich lebe nicht allein, ich bin nicht allein, ich bin immer in so einem sozialen Bezug, den ich schon auch für so eine wirkliche Anti-Einsamkeitsformel halten würde. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich kann man sich manchmal auch unter Menschen allein fühlen. Auch das ist was, was Eltern teilweise beschreiben. Wenn sie den ganzen Tag allein sind mit einem oder mehreren kleinen Kindern, dann sind sie einerseits nie allein und haben trotzdem kaum jemanden, mit dem sie mal einen erwachsenen Gedanken austauschen können. Ne? Also auch da gibt's diese Komplexität. Und trotzdem ist es so, da denke ich ganz oft dran, wenn wir so hier als Familie bei irgendeiner Mahlzeit um den Tisch sitzen oder so, was nicht immer romantisch und idyllisch ist, aber es ist sehr, sehr selten, dass ich mal eine Mahlzeit allein einnehme. Es ist meistens irgendjemand da, mit dem ich zusammen esse, dass ich dann immer so denke, das ist einfach auch ein Glück und ein Privileg, dass man nicht jedes Mal losgehen muss und sich jemand suchen, mit dem man Mittag essen kann oder so, sondern dass es quasi in meinem Leben normal ist, dass ich an verschiedenen, ne, neuralgischen Punkten im Tagesablauf nicht alleine bin.
Das gefiel mir gut, weil du hast, also ich kam vorhin ja auch nicht ohne diese, ich nenne es jetzt mal Dualität aus, ja, also wäre mal schön, wenn man auch, aber dafür hat man halt auch, dass das einfach ein sehr schönes Beispiel ist und ich dachte an das, was du eingangs sagtest, vielleicht vergessen wir manchmal diese Dualität, ja, also wenn wir nur darüber sprechen, wie belastend und wie schwierig Elternschaft ist, was sie ist, weil es Teil dieses Pendels ist, was Elternsein bedeutet oder was diese, wie sagst du, Fürsorgeverantwortung bedeutet, bietet sie halt auch die Chance, dafür zumindest punktuell Freude zu stiften oder eben eine gemeinsame Mahlzeit zu ermöglichen, was ja auch ein Privileg ist.
Ja, Total, ja. Und hast du sonst noch Sachen auf deiner inneren Liste sozusagen, wo du sagst, was sind meine Perks of being a parent.
Oh, meine Liste ist lang. Da ist einiges drauf. Pass auf. Fiel mir gerade ein, als du das sagtest, habe ich hier schnell hingeschmiert. Routine versus Flexibilität. Mhm. Also, du hast einerseits auch da wieder diesen ganzen Brotboxen-Content. Ja, auch ich bin der Brotboxenschmierer. Und auf der anderen Seite, also sozusagen Routine, dass Elternschaft oft bedeutet, immer wieder und immer wieder und immer wieder so. Und auf der anderen Seite, also für mich gesprochen, erzieht sie mich auch zu einer unglaublichen Flexibilität. Ja, vielleicht könnte man es fast Resilienz für Alltagskatastrophen nennen. Ja. Also vor kurzem war ich mit meiner Frau spazieren. Wir waren eine Stunde außerhalb von München und dann rief einer unserer Söhne an und sagt, du Papa, folgendes. Ich bin mit dem Fahrrad zum Fußballspielen gefahren. Ich habe jetzt einen Platten und ich habe mir das Knie verletzt beim Fußballspielen. Mhm. Und in dem Moment weißt du so, okay, ich habe jetzt diverse Punkte auf meiner To-Do-Liste, die ich gerade noch nicht hatte. Und diese ganze, das Programm shiftet mal eben so um 180 Grad. Also, okay, kurz nachdenken, was in dem Problem tun, was mache ich mit der Situation, in der ich gerade bin und so. Und Das ist stressig, aber ich glaube, dass es eigentlich auch eine Art von Gehirnjogging sein kann, ja, wenn man es heute, wie wir heute wollen, auch als positiv betrachten will. Also immer dieses, ne, wie du sagtest, jeden Tag tun wir hier Mittag oder Abendessen oder wie auch immer. Und gleichzeitig kann jederzeit ein neuer Impuls, auch ein positiver Impuls kommen, der Dinge verändert.
Ja, ich würde das sogar noch weiter fassen, wenn ich so zumindest bei mir selbst biografisch drauf gucke. Ich habe wirklich das Gefühl, es gab keinen Faktor in meinem Leben, der meine persönliche Entwicklung von mir als Mensch so positiv und kraftvoll beeinflusst hat, wie die Tatsache, dass ich Mutter geworden bin. Ich habe das Gefühl, dieses Mutterwerden, Muttersein, hat mich teilweise unglaublich herausgefordert, hat mich auch dazu gezwungen, mich mit bestimmten Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, auch wirklich teilweise so in den Spiegel zu gucken und zu erkennen, an der oder der Stelle hatte ich bisher gar kein Bewusstsein dafür, vielleicht, was für andere Menschen ein Problem sein könnte oder so. Hatte ich so vermeintliche Gewissheiten, wie das Leben läuft, die ich dann irgendwie hinterfragen musste und so. Das war teilweise auch ein schmerzhafter Prozess, aber ich weiß, das klingt jetzt fast so ein bisschen pathetisch, aber ich habe wirklich so das Gefühl, ich bin erst durch meine Kinder der Mensch geworden, der ich heute bin. Und ich mag diesen Menschen, der ich heute bin, lieber als den Menschen, der ich war, bevor ich meine Kinder hatte. Ne? Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie mit Hass oder mit irgendwie Abscheu auf mein früheres Ich zurückblicke. Und natürlich spielt ja auch eine Altersentwicklung eine Rolle. Ne? Natürlich ist man mit 20 anderer Mensch als mit irgendwie Mitte 40 und man blickt anders auf Dinge und das Leben und man kann sich natürlich durch ganz viele Impulse verändern. Aber für mich war dieses Elternsein und ist dieses Elternsein immer noch eine Aufgabe, die mich demütiger, empathischer, reflektierter, weißt du, nachdenklicher, gleichzeitig aber auch selbstbewusster, weißt du, also ganz viele verschiedene Dinge gemacht hat, um die ich heute sehr dankbar bin. Ich meine, ich finde immer solche Aussagen wie, meine Kinder haben mich zu einem besseren Menschen gemacht, bisschen schwierig, aber weißt du, was ich meine? Also so dieses Gefühl zu sagen, ich bin so dankbar für all diese Impulse, weil die wirklich für mich auch, für meine Persönlichkeitsentwicklung unglaublich kostbar waren. Und diese Entwicklungen, die ich gemacht habe durch die Erfahrung mit meinen Kindern, die wirken eben auch in alle anderen Lebensbereiche hinein. Also ich habe das Gefühl, ich bin einfach auch als Freundin, als Autorin, als Ehefrau, als Tochter, also in ganz unterschiedlichen Rollen gewachsen durch diese Rolle.
Ja. Ich versuche so ein bisschen zu überlegen, also weil mir dieser Begriff von Verantwortung so durchs Hirn springt. Aber das sind noch viel mehr Aspekte, glaube ich, der Elternschaft. Also wo, wie es zu diesen Verschiebungen kommt, von denen du gerade gesprochen hast. Ja.
Es kommt natürlich sicher auch immer drauf an, was für ein Kind oder was für Kinder man bekommt, ne? An welche Punkte die einen bringen oder stoßen, weißt du?
Ach so. Meinst du jetzt stark belastete Elternschaft oder meinst du mehr sozusagen das breite Spektrum von kindlichem Temperament?
Ja, also, eher einfach dieses breite Spektrum zu sagen, wenn ich zum Beispiel ein Kind bekomme, das mir in meinem Wesen sehr, sehr ähnlich ist, wird mich das teilweise auf andere Themen stoßen, als wenn ich ein Kind bekomme, das mir vielleicht sehr fremd ist und wo ich dann wieder über andere Themen nachdenken muss oder so. Und ich habe so das Gefühl bei mir persönlich, dass jedes Kind sozusagen nochmal eigene Themen und eigene Impulse angestoßen hat, die vielleicht bei den Geschwisterkindern jetzt gar nicht so, weißt du, zum Tragen gekommen wären.
Da hast du jetzt natürlich die größere Auswahl. Deswegen kann ich das natürlich nur ansatzweise nachvollziehen, aber ich muss es ja nicht nachvollziehen. Ich finde es einfach einen interessanten Gedanken.
Ja. Was steht noch auf deiner Liste?
Auch ein guter ist Stress, aber dafür mehr Pausen und Ferien. Mhm. Also mit einem Schulkind zum Beispiel hast du ja ganz grob so einen 6-Wochen-Rhythmus. dieses Jahr gibt es mal einen 8-Wochen-Rhythmus, also wo sozusagen, wo die ein, von den einen Ferien bis zu den anderen, ich lasse jetzt mal Feiertage oder so weg, aber du hast halt im Prinzip so dieses, ich weiß nicht, das ist natürlich jetzt wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ich denke so zwischen Ostern und Pfingsten dürften alle 6 Wochen mal Schule haben und dann bricht ja in dem Moment, wo die Ferien kommen, bei vielen sozusagen die jetzt gerade etablierte Ordnung irgendwie zusammen. Also 5 Tage wird in die Schule oder in die Kita oder irgendwo hingegangen, 2 Tage irgendwie Wochenende. Ja. So. Und dann kommt dieser, die berühmt-berüchtigten Übergänge, über die haben wir, müssen wir auch nochmal, haben wir ein anderes Thema. Und dann ist ja so, sagen wir mal, irgendwie Notstromaggregat. Also die einen haben irgendwie eine durchgehende Versorgung, kommt immer auf Job, Familienkonstellation, wer kann ins Homeoffice oder hat man einfach echte Berufe, all diese Dinge. Und dann, aber dadurch entsteht ja trotzdem so ein, ja, heute sind die Kinder hier. Das löst natürlich eventuell oder sicher auch einen Stress aus, bedeutet aber auch Lücken, Freiräume, keine Ahnung, Museumsbesuche, die du in deinem Stino-Leben jetzt einfach nicht machen würdest. Und ich merke inzwischen, dass mich, ich hatte Phasen in meinem Leben, da haben mich diese Pausen super genervt, wo ich dachte so, jetzt bin ich gerade im, also jetzt sind wir gerade in der Agentur an irgendeinen Punkt gekommen, wo es jetzt so, da würde ich jetzt gerne einfach weiter so. Und dann so, ah ne, jetzt sind ja erstmal wieder so.
Kita-Ferien, ja.
Genau. Und gleichzeitig kannst du aber in dem Moment auch sowas haben von, puh, sorry Leute, jetzt muss ich erstmal, und schöpfst dadurch ja aber auch wieder einen, naja, einfach einen Erholungsfaktor und eine Veränderung, die, glaube ich, viel vielfältiger ist, als wenn du eine klassische, selbstorganisierte Urlaubszeiten, Arbeitszeiten-Welt so hättest. These.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich genieße das auch, diese Rhythmisierung des Jahres sozusagen auch durch sowas wie, jetzt ist ein langes Wochenende, jetzt sind Ferien und so. Ich habe auch wirklich diese Elternzeiten, die ja dann auch einfach so eine Zäsur darstellen, ne, wo man sagt, so und jetzt ist mal was anderes dran. Immer auch als ein Privileg und als was Bereicherndes empfunden. Und genau, gleichzeitig kriege ich natürlich auch mit, dass die Art und Weise, wie man gerade zum Beispiel sowas wie Schulferien oder Kita-Ferien erlebt und empfindet, auch immer ganz, ganz viel mit den Rahmenbedingungen zu tun hat. Also ich selber bin ja selbstständig in meinem Beruf und kann dementsprechend dann teilweise auch wirklich sagen, in den Schulferien meiner Kinder lege ich bestimmte Termine halt einfach auch nicht rein und kann dann wirklich teilweise mit meinen Kindern Ferien machen oder zumindest teilweise mit meinen Kindern Ferien machen. Ich kenne aber auch Eltern, die sagen, unser Urlaubsanspruch und die Schulferien passen so gar nicht zusammen. Wir müssen quasi die ganze Zeit nur frickeln und wir haben keine Woche, wo wir mal gemeinsam frei haben, weil wir sonst die Schulferien nicht abdecken können. Und dann kann das natürlich auch extrem anstrengend sein, ne? Also wirklich dann auch, dass manche Eltern sagen, die Schulferien sind für uns die stressigste Zeit des Jahres, deutlich stressiger eben als der normale Alltag. Und ich würde dir trotzdem zustimmen, also für mich und uns ist insgesamt sozusagen diese Rhythmisierung der Tage, aber auch der Jahre durch diese externen Strukturen, die man mit Kindern einfach so hat, insgesamt auch ein Gewinn, weil gerade zum Beispiel als Selbstständige neigt man ja sonst manchmal dazu, auch einfach Urlaub immer aufzuschieben und zu sagen, jetzt ist noch was Wichtiges und jetzt ist noch was Wichtiges und jetzt ist noch ein Projekt und einfach dann in gewisser Weise auch diesen diese Notwendigkeit zu haben, zu sagen, und jetzt ist frei und jetzt sind Weihnachtsferien oder so. Das hat mir persönlich auch sehr gut getan und einfach insgesamt auch so ein Gegengewicht zu haben, dass man sozusagen nicht nur in diese Arbeitswelt so reingezogen wird und alles ordnet sich dem unter, sondern es gibt praktisch noch so eine zweite Lebenssphäre, in der man sich bewegt, die einfach auch bestimmte Dinge fordert und manchmal macht das ein Gefühl der Zerrissenheit, manchmal bringt es aber auch so eine gewisse Klarheit rein, dass man zu manchen Dingen einfach Nein sagen muss, weil man in der Verantwortung steht gegenüber einem Kind, das an dem Tag pädagogischen Tag hat und halt nicht in die Schule gehen kann. Und dann kann man halt nicht an dem Tag gerade eine Moderation am anderen Ende des Landes übernehmen oder so. Dann ist es halt so. Und das hat manchmal mich schon frustriert und manchmal mir aber auch ja gewisse Glücksmomente beschert im Sinne von, wie cool, dass ich da einfach gar nicht Ja sagen konnte und jetzt einfach diesen, wie du sagst, gechillten Tag im Schwimmbad, im Museum, an irgendeinem Ort, wo ich sonst nie im Leben an einem random Mittwoch gewesen wäre, mir beschert hat.
Ja. Und jetzt, wo ich uns zugehört habe, würde ich es gerne noch wegerweitern von Erwerbsarbeit. Also merke ich gerade, dass es auch einfach, keine Ahnung, ja, du bist so in deinem, in irgendeinem Alltagswahn gefangen, du hast irgendeine belastende Situation, du hast dich irgendwie gestritten, du hast irgendwelche Sorgen, du musst irgendwie, weißt du, wenn man so mit sich selber so klein wird oder so, so, und dann hast du so dieses, jetzt muss ich auch noch Abendessen machen. Weißt du, also das ist natürlich sozusagen dazu, aber gleichzeitig kann es manchmal, ich erinnere mich einfach für mich gesprochen an solche Momente, wo das genau richtig war. Mhm. Also trotzdem, du gehst es in die Küche und du kochst diesen Topf Nudeln. Das ist trotzdem ja einfach eine von außen eingebrachter Impuls, der sagt, ja, schön, aber jetzt ist hier noch jemand anderer, ist noch jemand anderer. Also man kann auch manchmal so ein bisschen aus dem eigenen Bauchnabel poolen, so ein Stück weit rausgezogen werden.
Total. Also ich glaube, das gibt uns manchmal gerade in Krisensituationen auch einen gewissen Halt zu sagen, ob ich gerade trauere, ob ich gerade belastet bin von irgendwas. Es gibt so einen gewissen Ablauf, der läuft einfach weiter. Und es fühlt sich manchmal auch hart an, zu sagen, ich bin jetzt gerade in so einem krassen emotionalen Ausnahmezustand und trotzdem steht jetzt ein Kind vor mir und will Spaghetti. So. Und gleichzeitig, wenn ich das dann aber alles mache, tue ich mir selbst in gewisser Weise auch was Gutes. Also das Kind in seiner Bedürftigkeit und in seinen Bedürfnissen, die sich nicht verhandeln lassen, sorgt dir dann auch nachher dafür, dass auch für mich Spaghetti auf dem Tisch stehen. Also so diese, wo man vielleicht auch als Erwachsener dann teilweise, wenn man alleine lebt, die Tendenz hätte, sich manchmal einfach so fallen zu lassen in eine Krise und zu sagen, ich stehe gar nicht auf, ich mache mir nichts zu essen, ich muss auch nicht das Haus verlassen, so, ne, was dann erstmal so sich vielleicht nach dem angenehmeren Weg anfühlt, wenn man gerade sehr belastet ist, aber ja nicht das ist, was einem meistens gut tut, wenn man sehr belastet ist. Das ist halt in gewisser Weise keine Option und da steckt eine gewisse Grausamkeit manchmal auch drin, zu sagen, egal wie es dir geht, um sechs klingelt der Wecker, zack, los, genau. Hier so. Und gleichzeitig habe ich eben selbst auch oft gemerkt, dass diese manchmal auch so ein bisschen unerbittlichen Routinen im Sinne von, ich muss aufstehen, ich muss Essen machen, ich muss so, letztlich mich auch durch wirklich schwierige Phasen teilweise getragen haben und mir selber eben auch positive Erfahrungen dann ermöglicht haben im Sinne von, ich habe mich jetzt bewegt, ich habe was gegessen, ich habe mich angezogen, ich habe mich, also das sind dann alles Dinge, die sind so Nebenerscheinungen, die, glaube ich, ganz, ganz arg helfen, eben gerade in schwierigen Phasen nicht so zu versacken und dann wirklich auch, also in so Löcher zu fallen, aus denen man vielleicht auch gar nicht mehr so gut alleine rauskommen würde, ne? Also, und das gilt ja immer, wenn ich für jemanden verantwortlich bin. Also, es gibt ja Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel ältere Menschen, die jetzt zum Beispiel keine Kinder mehr betreuen aktiv, dass die oft eine bessere Gesundheit haben, wenn die zum Beispiel ein Haustier haben, um das sie sich kümmern müssen. Wenn ich einen Hund habe und ich muss mit dem regelmäßig rausgehen, dann, ne, ist das was für meine psychische und körperliche Gesundheit, was positiv sich auswirkt. Und die Motivation zu sagen, es geht hier nicht nur um mich, ich kann jetzt hier auch nicht meinen Hund versauern lassen, so, macht echt einen Unterschied. Und ich will das natürlich jetzt nicht gleichsetzen, aber es ist letztlich ein ähnliches Prinzip. Wenn ich für jemand anderen verantwortlich bin, dann kann ich mich selber auch nicht so hängen lassen, sondern ich muss mich auch um mich kümmern, um mich um mein Gegenüber kümmern zu können.
Dieser Aspekt kriegt eine andere Dringlichkeit. Ne? Du musst in der wenigen Zeit mit den wenigen Ressourcen, die du hast, dich um dich kümmern und um jemand anderen. Aber es wird halt an dich herangetragen, es zu tun. Ja. Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Einen habe ich noch.
Erzähl.
Also wieder meine Dualität. Ja. Andere Eltern, denen man begegnet, auch wenn man manchmal denkt, zunächst, wer bist denn du, kriegt man nochmal einen anderen Blick auf Elternschaft und man lernt auch neue Leute kennen.
Ja,
also,
absolut.
Was manchmal auch einfach total schön sein kann, jemanden zu finden, der in einer ähnlichen Lebenssituation ist wie du, also die ist ja an sich erstmal ähnlich, lebt mit anderen mit Kindern um sich herum, oder eben so eine, ja, so ein stiller Austausch drüber, guck mal, wie machen die das? Oder guck mal, was wäre denn für mich irgendwie schöner oder was fällt mir denn da auf? Ich glaube, das wäre so ein ganzer Kreis an Menschen, dem ich sonst wahrscheinlich nicht begegnen würde.
Ja, das ist bei uns genauso. Also ich würde wirklich sagen, meine engsten FreundInnen sind alle in irgendeiner Weise sozusagen über meine Elternschaft oder Mutterschaft in mein Leben gekommen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch kinderlose FreundInnen habe oder auch noch Menschen aus anderen Kontexten, bevor ich Mutter war, sozusagen in meinem Leben habe und diese Verbindung sehr wertschätze. Mhm. Aber ich finde auch, aus einer richtig guten Elternfreundschaft, wo man sozusagen aus so einer gemeinsamen Erfahrung heraus, ne, sich irgendwie kennengelernt hat und dann hat man gemerkt, es gibt dann noch mehr außer der Tatsache, dass man gleich altes Kind hat oder so,
Genau.
Können ganz, ganz tolle und wertvolle und auch sehr tiefe Beziehungen entstehen, weil man eben auch nicht irgendwas Beliebiges miteinander teilt, weißt du, wie so ein Hobby, was man halt vielleicht dann 2 Jahre später nicht mehr hat oder so, sondern weil man schon auch eine sehr, sehr bedeutsame und lebensverändernde Erfahrung vielleicht in einem ähnlichen Zeitraum oder in einem gewissen Zeitfenster durchlebt hat und sich da auch gegenseitig so ein bisschen begleitet hat oder mitbekommen hat, wie da so eine Evolution stattgefunden hat. Und und ich merke das schon auch oft, also auch wenn ich Menschen kennenlerne in irgendwelchen beruflichen Kontexten oder so, natürlich gibt's Eltern, die, mit denen man sich nichts zu sagen hat und Leute, die keine Kinder haben, mit denen man sofort einen guten Draht findet. Aber ich merke oft sehr schnell, dass ich mit anderen Eltern oft auf so einer Ebene mich verbinden kann, wie das eben auch oft nur geht mit Eltern, ne? Weil man einfach so einen bestimmten Lebenshorizont und bestimmte Erfahrungen teilt und sich darüber dann auch nahfühlen kann.
Ich saß kürzlich in der Notaufnahme meiner Kinder und da war eine andere Mutter und die sagte das Wort Schonhaltung. Also die beschrieb einen Unfall ihres Kindes und die sagte irgendwie, aber ich habe immer gesagt, die nimmt so eine Schonhaltung ein. Und dann habe ich zu der Frau gesagt, wissen Sie, den Begriff Schonhaltung, den lernt man halt auch nur, wenn man Kind, also das ist so ein richtiger, das ist so Kinderlanguage. Ja? Ja. Also wenn das Kind halt den Ellbogen, den Ball nicht mit dieser Hand fangen will, weil die Hand halt oder so Ellbogen oder Kinn, Schulter oder irgendwas halt verletzt ist. Aber die Begegnungen mit anderen Eltern gehen ja darüber hinaus. Also, dass man die Erfahrungen teilt, aber auch, dass man so weiß, was könnte denn bei euch gerade los sein? Mhm. Also, da haben wir auch schon hier viel drüber gesprochen, dass man das manchmal, glaube ich, zu wenig tut. Mhm. Also, ne, warum fährt ihr Kind mit dem Auto, statt zu fragen, naja, vielleicht kriegt sie es einfach nicht anders hin. Das hatten wir ja so. Aber manchmal aber auch andersrum sein kann, sagen, du, ich sehe das, du hast wie ich hier gerade Putzdienst in dieser Eltern-Ini und ich kann mir aber ungefähr vorstellen, was bei dir gerade los ist, weil du hast ja diesen 2-Jährigen, der auch noch an deinem Knie hängt. Weil ich hatte auch mal so ein 2-Jähriges an meinem Knie hängen, weißt du? Ja, also so diese, das ist einfach schon immer noch eine andere Erfahrung, als wenn man das sich nur so anlesen würde, alles, ja.
Das ist so, ja. Ja. Ja, ich finde es immer so schwer, wenn man über Elternsein spricht, nicht in so ganz große Wörter zu verfallen, die dann auch natürlich wieder zu Recht Widerstand hervorrufen. Ich saß vor kurzem mit meinem Mann auf dem Sofa und wir haben uns so ein bisschen erzählt, worum wir uns nur an diesem einen Tag gekümmert haben, unsere verschiedenen Kinder betreffend. Da war einfach relativ viel los und dann sagte mein Mann irgendwann so ganz, wirklich so aus dem Herzen heraus, dass er sagte, ich weiß manchmal echt nicht, womit Leute, die kein Kind und keine Kinder haben, so ihr ganzes Leben irgendwie füllen. Weißt du, also das nimmt bei uns so einen Raum ein, emotional, organisatorisch, von allem her. Und dann sagte er wirklich so, also gar nicht irgendwie abwertend oder so, sondern einfach eher so staunend, dass er so sagte, was müssen Leute, die sich um all das nicht kümmern, für Zeit haben, für Ressourcen haben, auch gedanklich, emotional, in ihrer Paarbeziehung, wie auch immer. Und was machen die denn dann damit? So, ja. Und was er dann so sagte, war, dass, also es hatte weniger diesen Anklang von, ich beneide die anderen Leute total, als dass er so sagte, das ist ein Großteil meiner Lebensenergie und wo meine Ressourcen hingehen, sind eben unsere Kinder und unsere Familie. Und das fühlt sich bei allem, was manchmal anstrengend ist, auch total sinnhaft an. Also worein kann man besser sozusagen seine Kraft investieren als in Menschen, die man liebt und deren Entwicklung so. Und dann sagte er so, ich krieg's nicht mehr genau zusammen wörtlich, aber so ein bisschen dieses, wo gehen Leute, die kein Kind haben, mit dieser Energie quasi hin? Also wo stecken die rein, die wir halt in unsere Kinder stecken. So. Und das war so eine offene Frage und die hat mich aber schon auch noch eine Weile so begleitet, weil ich wirklich dachte, ja, ich kann das sozusagen rational absolut begreifen, dass Menschen sagen, ich will kein Kind und ich bin mir zu 100% sicher, dass es eine Million Wege gibt, wie man ein erfülltes und glückliches Leben führen kann, ohne Eltern zu sein. Und gleichzeitig, aufgrund meiner eigenen biografischen Erfahrung, ist es wirklich für mich manchmal schwer vorstellbar, dass irgendwas im Leben so viele Ressourcen ziehen kann und gleichzeitig aber auch sich so sinnhaft anfühlen kann, diese Ressourcen da reinzustecken, wie das beim Elternsein ist. Weißt du?
Also beim zweiten Teil würde ich widersprechen, weil ich glaube, dass ein Mensch, wenn er etwas findet, was er gerne tut, dem auch so eine Sinnhaftigkeit verpassen kann, dass alles zu spät ist. Also sozusagen, warum gibt es Menschen, die alle...
Du kannst dann auch für Musik oder für irgendein Projekt also so dermaßen brennen, dass es sozusagen den gleichen Effekt hat.
Ja, deswegen gibt es Menschen, die kennen halt alle Quittensorten oder sowas. Ja, also weil die halt einfach sagen, das ist, ich bin halt irgendwie getrieben von der Neugierde, alle Quittensorten zu kennen oder sowas. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch oder abfällig, sondern ich glaube, dass das einfach eine menschliche Eigenschaft ist. Oder wie wir hatten es mit von den Haustieren oder wir hatten es von, was wir noch nicht hatten, ist Engagement oder Kirchengemeinde oder Politik. Also ich glaube, eine Sinnhaftigkeit im Leben zu finden, ist ja dann, aber heute reden wir nicht über die Herausforderungen, ist ja dann auch die große Herausforderung, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind, Frau Imlau.
Ja.
Aber beim ersten Teil bin ich natürlich schon sehr dabei. Also die Frage, dass es sich, ich würde meinen, dass es sich einfach fundamental unterscheidet. Und als ich diesen Punkt hatte vorhin mit nie oder weniger allein, ich scheine ähnliche Gedanken gehabt zu haben, so wie dein Mann oder wie ihr. Also so dieses, es ist eine andere Art, durchs Leben zu gehen. Mhm. Ich werte sie nicht so, sondern ich beobachte inzwischen mit Neugierde Menschen, die sich im Wesentlichen mit sich und ihren Dingen auseinandersetzen müssen und können. So.
Ja.
Also was ich und vieles davon ist natürlich, sobald Privileg, also sobald alles einigermaßen stabil und finanziell und so okay ist, geht es dann oft schon, höre ich halt dann so, ja, was man halt so was halt die Unterhaltungsindustrie alles so anbietet. Ja? Also wie man auf Konzerte, wie man auf Festivals fahren kann und wie man halt all solche Dinge halt so tut.
Ja. Du, gibt das ja ist auch so, Sachen. Also ich will das auch überhaupt nicht bewerten und es ist ja auch nicht immer eine freie Entscheidung, ob man ein Kind bekommt oder bekommen kann oder nicht. Und ich kenne auch Menschen, für die das eine richtig wichtige Lebensaufgabe wurde, sich quasi einen Sinn und eine Aufgabe zu suchen in ihrem Leben, als für sie klar wurde, Elternschaft, zumindest Elternschaft im klassischen Sinne, ist für sie sozusagen keine Option oder kein Weg. Und da lassen sich natürlich Sachen finden und genauso natürlich bei so einer selbstgewählten Nicht-Elternschaft. Ich glaube wirklich, dass bei uns persönlich, also jetzt bei meinem Mann und mir, ein bisschen da uns manchmal einfach auch unsere eigene Biografie insofern reinfunkt, dass wir ja so jung Eltern geworden sind, dass es einfach bestimmte Erfahrungen quasi eines kinderlosen Erwachsenenlebens gibt, die wir persönlich nie gemacht haben. Also wir.
Kurze Rückfrage.
Ja.
Ihr gemeinsam oder ihr individuell?
Beides.
Weil ich finde, es ist. Okay. Weißt du, man könnte ja sagen, ich hatte meine wilden Jahre, dann lernte ich meinen Mann kennen und dann kriegte ich halt schnell ein Kind. Ist vielleicht, dann hast du vielleicht nicht mit ihm Party gemacht, aber halt. Ja. Anders? Deswegen, ja.
Ja, ja. Nee, aber also einfach sozusagen rein biografisch, wenn du dir vorstellst, wir haben uns kennengelernt mit 18 und haben unser erstes Kind gekriegt mit 23. Und sozusagen wir waren quasi noch in der Schule, weißt du, und haben sozusagen zu Hause gewohnt, als wir uns kennengelernt haben, waren wir praktisch selber noch die Kinder, wenn du so willst. Und dann hatten wir sozusagen als einzige, also Zeit, in der wir sozusagen natürlich erwachsen, aber noch nicht Eltern waren, das Studium, was ja auch nochmal so ein bisschen so eine ganz eigene Phase ist, wo man einerseits natürlich schon erwachsen ist, aber andererseits eben auch noch nicht, weißt du, jetzt einen Job hat und sowas alles. Und dann haben wir unser erstes Kind bekommen und zum Beispiel waren mein Mann und ich beide keinen einzigen Tag berufstätig ohne Kind. Also sowas, was du vorhin beschrieben hast, im Sinne von, wie ist denn das, ne? Vielleicht in einer Agentur zu arbeiten und Projekte zu haben und man hat aber eben noch nicht diese Rhythmisierung durch ein Kita-Jahr oder so. Da fehlt mir schlicht die biografische Erfahrung, das sozusagen abgleichen zu können. Sondern ich habe sozusagen vom ersten Arbeitstag an eine Tagesmutter und deren Schließzeiten mit koordinieren müssen oder so. Und als mein Mann seine erste, in Anführungszeichen, richtige Stelle angefangen hat, also nach Studium und Doktorarbeit und diesem ganzen Ausbildungspart, war er sozusagen zweifacher Vater und sein ältestes Kind ging schon zur Schule sozusagen. Also das war einfach ein anderes Setting so. Und es ist tatsächlich so, dass mein Mann und ich manchmal sagen, das wird voll spannend, wenn wir irgendwann mal in unserem Leben, weißt du, so kurz vor dem Ruhestand, mal erleben, wie das ist, sozusagen ein berufstätiges Paar ohne Kind oder ohne Kinder zu Hause zu sein, weil das einfach was ist, was wir überhaupt nicht kennen. Und das heißt überhaupt nicht, dass das irgendwie schlimm ist oder so, aber das ist, glaube ich, was anderes, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahre kinderlos, erwachsen, berufstätig warst und dann so einen Vergleich auch teilweise hast und sagst, dass mein Leben war ja auch schon vorher so und so mit ausgefüllt oder so. Weißt du, was ich meine? Als wenn sozusagen,
ja,
also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir manchmal sagen, ganz persönlich und biografisch, ohne das jetzt irgendwie generalisieren zu wollen, wir können uns eigentlich kaum an ein Leben ohne Kinder erinnern, weil sozusagen von den, weißt du, 25 Jahren, die wir zusammen sind, haben wir seit 20 Jahren Kinder und diese 5 Jahre davor, da waren wir selber noch halbe Kinder und irgendwie ist da so eine Zwischenphase gar nicht gewesen.
Ich verstehe es. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, dass es halt der Blick ist, den ihr habt auf euer Leben, weil die 30- oder die 40-jährige Nora kinderlos würde sich für das, was die 20-jährige Nora gemacht hat, so oder so, glaube ich, überhaupt nicht interessieren.
Mhm.
Also, ich denke, natürlich denken wir alle vielleicht manchmal drüber nach, ja, was diese Was-wäre-wenn-Frage, aber ihr wärt ja heute Menschen, Anfang, Mitte 40, die, weiß ich nicht, vielleicht würdet ihr halt in einem Barockensemble irgendwie, keine Ahnung, mittelalterliche Quittensongs neu vertonen oder so. Also das weiß man ja eben alles nicht, wo ihr dann gelandet wärt. Also ich glaube auch, da gibt es gar nicht so viel zu verpassen, denke ich. Also, aber vielleicht ist das auch mein Blick auf meine Biografie, der erst später Vater wurde. Aber dennoch würde ich jetzt nicht sagen, dass die auch gar nicht so langen Berufsjahre, die ich kinderlos war, jetzt zu den sowas von erfüllendsten Momenten meines Lebens gehören, denen ich heute noch nachtraue. Sondern im Gegenteil war das ja eher sowas wie Berufseinstieg und Unsicherheiten und Unerfahrenheiten und Wechsel und all dieses Zeug, was man sich jetzt ja auch nicht unbedingt zurückwünscht oder was, sagen wir mal, einfach in diese Lebensphase von Suchen und Finden irgendwie so dazugehört.
Ja.
Keine Ahnung.
Was ich manchmal meine zu beobachten, aber ich habe da keine Daten oder sowas dazu, ist, dass sozusagen Menschen, die relativ lange kinderlos waren und dann irgendwie nach 15 gemeinsamen Jahren oder sowas entschieden haben, so jetzt kriegen wir ein Kind, dass die teilweise noch stärker in logischerweise sozusagen in dieses Vergleichen, was war vorher, was ist jetzt, was war besser, was war schlechter, was vermisse ich, was ist dazugekommen, so einsteigen können. Weißt du, wenn du quasi sozusagen, weißt du, sozusagen zweimal dasselbe Leben, quasi einmal mit Kind, einmal ohne Kind, also weißt du, aber gleicher Ort, gleicher Beruf und so weiter hast, dann kannst du wirklich manchmal erleben, also das erlebe ich ganz oft, dass dann zum Beispiel Mütter sagen, ich vermisse das und das von früher und das würde ich aber nicht mehr missen wollen oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn man sehr, sehr jung Kinder bekommt und sich sowieso gerade alles erst so aufbaut, weißt du, gibt es sozusagen manchmal nicht so dieses Nebeneinander stellen können, weil man einfach manche Erfahrungen ohne Kind gar nie gemacht hat. Also ich habe so eine Erfahrung zu sagen, ich krieg irgendeine Art von Gehalt Und ich kann das ganz allein für mich ausgeben. Ganz banal. Hm. So, das ist einfach meins.
Ja.
So, ja. Das ist einfach eine Erfahrung, die in meiner Biografie nicht vorkommt. Sondern ich hatte quasi so mein Studentenbudget, was irgendwie halt so ein paar hundert Euro im Monat war, ne? Und als ich zum allerersten Mal eigenes Geld verdient habe, habe ich gedacht, oh, wie cool, jetzt kann ich meinem Kind einen Schneeanzug kaufen. So, weißt du? Also, und das ist überhaupt nicht schlimm oder sowas, aber ich habe einfach diese Erfahrung nicht, zu sagen, wie ist das eigentlich, wenn man zum Beispiel jetzt als junges Paar zusammenlebt und beide haben so ihr Einkommen und das Einzige, in Anführungszeichen, worum man sich finanziell kümmern muss, ist, wie können wir gemeinsam unsere Miete bezahlen und vielleicht noch einen Urlaub machen oder irgendwas so, ne? Und das ist, wie gesagt, gar nichts, was ich irgendwie wertend gegeneinander stellen will. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, wenn ich mit Menschen so spreche und sie mir so erzählen, quasi so, was sind die Pros und was sind die Cons ihrer Elternschaft, ne? Und das so mit einem Leben vor dem Kind vergleichen, dass mir persönlich das regelrecht schwerfällt, überhaupt noch so einen Vergleich anzustellen, weil in diesem Leben vor dem Kind so vieles so anders war, dass das sozusagen, weißt du, gar keine Blaupause mehr darstellt dafür, wie jetzt unser Leben sein könnte. Das meinte ich.
Ja, klar. Ich denke halt, nach vorne gesprochen steht halt so die Frage im Raum, okay, kommen weitere Verantwortungen? Na, je nachdem, hast du Eltern, die älter auch dann älter werden, um die man sich das ja so die klassische Doppelbelastung, die viele von uns erleben, also kaum werden die Kinder so ein bisschen größer, werden vielleicht, wird eins der Eltern oder Schwiegereltern oder wie auch immer die Konstellationen sind, hilfebedürftig, sodass dieses Verantwortung für Dritte übernehmen, glaube ich, nicht immer mit den Kindern auszieht, sondern dass das erst noch mal eine ganze Weile bleibt. Ja klar, und wenn natürlich dann schon Enkelkinder ins Haus stünden, dann würdest du dein ganzes Leben nicht rauskommen, Nora. Ja. Was heißt rauskommen? Dann ist halt einfach das eine Konstante unseres Lebens. Ja. Dieses auch ab und zu, je nach Lebensabschnitt, halt auch oft dauernd auch andere mitzudenken.
Ja, und das ist zum Beispiel, finde ich, ein spannender Punkt, auch wenn man sich so vorstellt, was bedeutet eigentlich Elternschaft fürs eigene Leben, wenn die eigenen Kinder eben nicht mehr Kinder sind im engeren Sinne und es um diese Fürsorgeverantwortung, Brotboxen, Schmiererei und so weiter geht, sondern es ist ja schon so, dass viele Menschen, auch mit denen ich spreche, auch formulieren, dass sie mit Elternschaft auch eine gewisse Hoffnung verbinden, auch wenn ihre Kinder erwachsen sind, sozusagen im Alter zum Beispiel nicht allein zu sein oder da auch eine gewisse Fürsorge quasi zurückzubekommen oder so, ne? So ein bisschen dieser unausgesprochene Generationenvertrag. Ich habe mich 20 Jahre um dich gekümmert und dann ist aber auch meine Erwartung, dass wenn ich dann älter bin, dass du dich dann in irgendeiner Weise auch um mich kümmerst. Und da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, ne? Also das höre ich ganz oft. Tatsächlich auch von kinderlosen Menschen, dass ihnen gesagt wird, ja, aber dann wirst du schon sehen, im Alter kümmert sich dann keiner um dich. Wo ich immer so denke, das ist eine schwierige Kiste, weil Elternschaft natürlich oft dazu führt, dass dann später man auch erwachsene Kinder hat, die in irgendeiner Weise auch eine Fürsorgeverantwortung, ne, den Eltern gegenüber spüren und gleichzeitig gerade diese Erwartung, ne, so dieses, du Kind bist in irgendeiner Form meine Altersvorsorge und sei es mal eine emotionale Altersvorsorge, so natürlich auch ganz, ganz viel Belastung in so eine Eltern-Kind-Beziehung reinbringen kann und auch dazu führen kann, dass erwachsene Kinder sich überfordert fühlen oder eben auch ganz scharf dagegen abgrenzen und sagen, nee, ich habe mir das nicht ausgesucht, geboren zu werden und ihr habt in mich investiert und jetzt ist meine Aufgabe, vielleicht in eigene Kinder oder in was auch immer zu investieren, aber sozusagen nicht umgekehrt wieder die Verantwortung übernehmen zu müssen. Ne?
Genau, voll. Zwei Dinge. Also das eine ist, zum einen, glaube ich, ist ein relativ schlechtes Invest. Also die ganze Zeit, die ich in mein Kind stecke dafür, dass ich dann irgendwann mal vielleicht alle paar Wochen eine WhatsApp oder so einen 2-Stunden-Besuch bekomme, ich glaube, das lohnt sich eigentlich. Da ist, glaube ich, würde sich da mehr lohnen. Und zum Zweiten steht halt ein Problem, wäre immer im Raum, und das ist dieses, ja, wie viel in meinem Fall Vater-Häuptlingsrolle steht mir noch zu, auch wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, 78 und mein Kind 48 oder sowas ist, ja. Also ein Teil der Konflikte, die man da hat, die entstehen ja durch genau das, dass einer immer noch denkt oder eine, ja, sie sei aber hier eigentlich so der Haushaltsvorstand und hätte immer noch so gewisses Ansage oder sagen wir mal so ein Durchgriffsrecht aufs Kind. Und diese beiden Punkte, finde ich, eignen sich gerade nicht zu sagen, und deswegen bekomme ich Kinder. Damit ich im Alter mal problematische Beziehungen oder abgebrochene Beziehungen oder Höflichkeitsbesuche bekomme. Also ganz ehrlich, ja, also dafür wische ich doch nicht diese ganzen Flüssigkeiten immer auf, die hier überall. Also, ja, so. Also,
aber das ist schon auch spannend. Ich glaube, das hat auch wirklich viel mit der eigenen Kultur und Prägung zu tun. Also das, was du so beschreibst im Sinne von, ne, ein erwachsenes Kind lässt sich dann vielleicht alle paar Monate mal blicken oder so, das gibt es absolut als Variante und ich will das überhaupt nicht irgendwie bewerten und gleichzeitig ist es so, in super vielen Kulturen ist es nach wie vor absolut präsent, also auch Menschen, die in Deutschland leben, aber vielleicht aus einem anderen Kulturkreis kommen, dass sozusagen die Verpflichtung eines Kindes gegenüber seinen Eltern immens stark ist und gerade vielen Töchtern immens ja auch eingeimpft wird von Anfang an. Das ist quasi deine Lebensaufgabe, A, selber Mutter zu werden, B, deine alternden Eltern zu versorgen. Ich kenne unglaublich viele Menschen, auch junge Männer, die jeden Monat einen Teil ihres Gehalts sozusagen selbstverständlich nach Hause schicken, ne, damit die alten Eltern im Iran oder sonst wo versorgt sind, weil sozusagen das System einfach so funktioniert. Und auch im deutschsprachigen Raum ist es trotzdem so, es gibt wirklich eine unglaubliche Spannbreite von, ich sag mal, erwachsenen Eltern-Kind-Beziehungen, von Menschen, die da sich sehr frei machen und eben, wie du sagst, vielleicht mal anrufen oder mal vorbeikommen, aber letztlich sagen, das ist nicht meine Verantwortung, wie meine Eltern oder mein Elternteil im Alter lebt, bis hin zu bis heute vielen pflegenden Töchtern und Schwiegertöchtern, die wirklich über Jahre unbezahlte Pflegearbeit verrichten, teilweise ihre Berufe aufgeben, im Elternhaus einziehen oder da täglich ein- und ausgehen und so. Also so einfach ist dieses Thema tatsächlich nicht, weil es wirklich auch ein Ding ist, wo sehr unterschiedliche Erwartungen, Zuschreibungen, auch Möglichkeiten aufeinander prallen und es gibt natürlich oft dann auch wirklich noch sehr unterschiedlich gegenderte Erwartungen, also die Erwartungen an Frauen und Töchter und Schwiegertöchter sind sozusagen traditionell in unserer Kultur da ganz andere als an Männer und Väter. Und ja, also ich merke, dass mir das oft sozusagen gespiegelt wird im Außen, so dieses, oh, ihr habt ja so viele Kinder, da seid ihr im Alter nie allein, weißt du, so, also durchaus positiv gemeint, im Sinne von alles richtig gemacht. Und mir ist es dann immer wichtig zu sagen, das kann kein Mensch wissen. Ich weiß nicht, wo meine Kinder irgendwann mal hingehen, wo die vielleicht leben, wie die sich auf der Welt verstreuen. Und ich will nicht, dass sie das Gefühl haben, in irgendwas jemals zurückgehalten zu werden, sozusagen aus so einem Verantwortungsgefühl uns Eltern gegenüber. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ich mir wünschen würde, dass das, was du ganz am Anfang gesagt hast, so dieses, ne, mit Kindern ist man einfach nicht so einsam, dass so ein bisschen, sag ich mal, die Ausläufer davon sich auch in unser weiteres Leben erstrecken, wie auch immer das dann ganz genau aussieht. Aber so diese Vorstellung zu sagen, man hat dann irgendwann erwachsene Kinder und dann haben die vielleicht Partnerinnen, Partnerpersonen, was auch immer. Und dann haben die vielleicht selber irgendwann mal Kinder oder so. Und irgendwie geht's dann weiter und man ist selber Teil von so einem Netzwerk in irgendeiner Form. Das finde ich schon eine schöne Vorstellung. Und ich versuche diese Vorstellung zu halten und gleichzeitig so offen zu gestalten, dass daraus nicht in irgendeiner Weise ein Erwartungsdruck wird, im Sinne von, ich will aber spätestens dann und dann Oma werden oder wenn ihr nicht jeden Sonntag, dann bin ich traurig oder weißt du so, ne?
Genau. Das wäre dann nochmal ein anderes Thema, ne? Wie sehen wir uns als ältere Eltern? Also sehen wir uns so als immer noch irgendwie das pulsierende Zentrum eines großen Netzwerks oder eben als Stern in der Umlaufbahn oder so. Keine Ahnung, Sterne sind, glaube ich, nicht in Umlaufbahnen. Du weißt, was ich meine. Streng genommen ist das wahrscheinlich dann schon wieder ein anderes Thema. Ja.
Ja, und am Ende ist es wirklich so, weißt du, du hast da so eine coole Liste geschrieben und ich habe selber natürlich mir auch überlegt, was sind so die schönen Seiten des Elternseins, und mir sind dann einfach ganz viele so kleine Momente eingefallen, wo man einfach denkt, ey, wenn ich kein Kind gehabt hätte oder auch nicht dieses spezielle Kind gehabt hätte, hätte ich diesen mega lustigen Moment nie erlebt, hätte ich irgendwie, also es gibt einfach so viele kleinere Sachen in unserer Biografie, wo ich so denke, was wäre mir alles verschlossen geblieben, in dem Wissen, dass ich da natürlich andere Sachen erlebt hätte, aber was ich durch meine Teenager an Popkultur sozusagen in mein Leben bekommen habe, auf die ich sonst nicht gestoßen wäre, auf die stößt du nicht, wenn dich irgendwann ein 15-Jähriger sagt, die Serie musst du auch mal gucken oder so, mit welchen Bilderbüchern ich nicht irgendwelche tollen Erinnerungen hätte, weil das irgendwie mal eine Zeit lang so ein Lieblingsbuch war, was man hoch und runter gelesen hat oder so, weißt du, also es gibt einfach in meiner Biografie ganz viele so ganz kleine Momente von einer besonderen Verbundenheit, einem besonderen Staunen, einem besonderen Humor, einer Reise, die man nicht gemacht hätte, wenn nicht das eine Kind auf einmal gesagt hätte, da will ich unbedingt mal hin oder so. Also so, wo ich einfach merke, ich wollte all diese Momente, die aus dieser Verbindung und aus dieser Mutterschaft entstanden sind, nicht missen. Und ich will die gleichzeitig aber auch nicht verkitschen oder verklären oder generalisieren, sondern das sind natürlich einfach dann sehr, sehr individuelle Erfahrungen einfach von, das war mit diesem Kind total schön oder das war ein toller Moment mit allen Kindern zusammen. Und mir persönlich hilft das, gerade auch in Momenten, wo ich meine Elternschaft oder meine Mutterschaft auch manchmal als sehr herausfordernd empfinde, sozusagen diese Marmeladenglas-Momente auch so, weißt du, präsent zu haben und immer wieder auch, weil ich mich daran zu erinnern, wie glücklich mich diese ganze Chose trotzdem macht. Oder nicht trotzdem, sondern wie glücklich die mich macht. Punkt. Ja, so. Punkt. Aber es ist natürlich ja sehr subjektiv, glaube ich, auch, wie man Elternschaft erlebt und empfindet. Und ich merke zum Beispiel schon, dass ich oft denke, wenn ich diese Aufgabe der Elternschaft nicht in der Weise zum Beispiel mit meinem Mann teilen könnte, wie ich das tue, wäre sicherlich vieles anstrengender für mich, wenn ich nicht dieses soziale Netz, ne, aus Freunden und Familie um uns herum hätte, das ich habe und das uns trägt so ein Stück weit, wäre sicher vieles anstrengender. Also ich sehe schon auch, dass bei allem, was meine Kinder unvergleichlich toll macht, natürlich auch die Rahmenbedingungen drauf einzahlen, dass es dann doch viele dieser Marmeladenglas-Momente gibt und geben kann.
Definitiv, ja, genau. Also das war jetzt, glaube ich, nochmal wichtig von dir, das auch dementsprechend einzupacken, dass wir da so ein paar Grundvoraussetzungen und Grundzustände, Privilegien und sowas natürlich so gewisserweise voraussetzen, wenn wir über das Schöne am Elternsein sprechen. Wir sind natürlich gespannt, wie sich das für euch angehört hat und was ihr so dazu denkt, und schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zur Sponsorin der aktuellen Folge und es folgt deshalb etwas Werbung.
Ja, die Sponsorin unserer heutigen Folge kenne ich schon ganz lange. Sie heißt Karen Deuritzbacher und sie ist Ergotherapeutin und Eltern- und Familienberaterin und Coachin. Und sie bietet ein ganz umfangreiches Begleitungs- und Beratungsangebot für Eltern und Familien an. Und ihr Schwerpunkt liegt tatsächlich nicht bei den ganz kleinen Kindern, sondern bei der Arbeit für Eltern von Kindern im Grundschulalter. Das heißt, sie begleitet viel zum Thema Wackelzahnpubertät und die Jahre danach. Wie kriege ich mein Kind gut durch diese Grundschulzeit, diese eher sozusagen späte Kindheit vor Pubertät? Und sie ist besonders spezialisiert auch auf das Thema Neurodivergenz und neurodivergente Kinder. Sie hat zwei tolle Bücher geschrieben, die ich beide ganz häufig empfehle. Das eine heißt Konflikte nutzen statt vermeiden. Da habe ich das Vorwort geschrieben. Das zweite Buch, das ich auch sehr häufig empfehle, heißt Starke Gefühle, starker Halt. Da geht es um Regulation des Nervensystems und wie neurodivergente und neurotypische Kinder sozusagen einen Umgang mit ihren Emotionen und Impulsen und Gefühlen lernen können. Also sie macht eine ganz umfangreiche Arbeit und vor allem arbeitet sie auch viel online, sodass Familien überall auf der Welt mit Kindern zwischen so 5 und 10 grob von ihrer Begleitung profitieren können.
Und für Eltern, die ihre Beziehung, wie sagt sie so schön, zu ihrem Wackelzahnkind, also zu 5- bis 10-jährigen Kindern stärken wollen, gibt es einen Kurs, der heißt Beziehungsbooster. Und mit dem Code NORA, ganz einfach, N-O-R-A, bekommt ihr 50% Rabatt auf den Beziehungsbooster. Dieser Rabatt gilt bis Ostermontag 2026. Ich packe euch den Link zu dem Kurs und natürlich auch den Link zu Kieran in unsere Shownotes. Schaut mal rein, das würde uns alle freuen. Und damit, liebe Nora, schauen wir in unser Postfach, wer uns geschrieben hat. Und zwar schrieb uns Lisanne: Danke für euren Podcast. Ich höre immer häufiger spezifisch eine Folge zu einem Thema, das mich gerade umtreibt. Es geht um die Folge Unser Kind ist krank. Hat mir nun explizit gefehlt, wie Nora Schmerzmittel verabreicht, wenn das Kind auch nach allem guten Zureden die Einnahme komplett verweigert.
Ah ja, also da habe ich auch leidvolle Erfahrungen mit, also uns insgesamt mit dem Thema Medikamentenverweigerung, das gibt es, glaube ich, ganz, ganz häufig, gerade bei sehr sensiblen Kindern, dass die einfach diesen Geschmack oder die Konsistenz oder irgendwie von Medikamenten einfach ablehnen und die partout nicht nehmen wollen. Und was ich da persönlich für mich als Mutter auch nochmal wichtig finde, ist eine Unterscheidung zwischen: Ist dieses Medikament wirklich essentiell notwendig für die Gesundheit meines Kindes, oder wäre es sozusagen aus meiner Sicht gut und sinnvoll, wenn das Kind die nehmen würde, diese Medikamente, aber es ist jetzt auch nicht gesundheitsgefährdend, wenn es sie nicht nimmt, ne? Das heißt, bei Schmerzmitteln ist es ja so, die verabreichen wir ja oft, um dem Kind Linderung zu verschaffen. Und das ist natürlich ein absolut legitimes Anliegen. Und ich finde es sehr wichtig, meinen Kindern diese Option zur Schmerzlinderung immer anzubieten, wenn sie Schmerzen haben. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, wenn es in Anführungszeichen nur um Schmerzen geht, dem Kind die Wahlfreiheit zuzugestehen, zu sagen, wenn mir quasi das Einnehmen des Schmerzmittels unangenehmer ist, als die Schmerzen zu haben, dann darf ich auch das Schmerzmittel verweigern. Es hat ja keine negative Konsequenz langfristig auf die Gesundheit bezogen, verstehst du? Also ich habe das Gefühl, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas wie Antibiotika geht, ne, und es geht darum, eine bestimmte Infektion zu verhindern, dann finde ich, ist es auch gerechtfertigt, gegen den Willen des Kindes im Notfall Antibiotika zu verabreichen. Und da gibt es dann ja auch so wirklich fiese Tricks, von wegen, man macht das in so eine Einwegspritze ohne Spritze vorne drauf, also ohne Nadel, und spritzt es dem Kind quasi so in den Rachen, dass es das schlucken muss. Ja, und das ist natürlich die letzte Option, ja, bei einem Kind, das sozusagen alles andere im Sinne von in Apfelmus rühren und sowas verweigert. Aber das finde ich legitim, genauso wie ich es legitim finde, ein Kind, das dringend eine Lumbalfunktion braucht, im Zweifelsfall gegen seinen Willen festzuhalten und zu fixieren, damit dieser Eingriff gemacht werden kann. Bei sowas wie: Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn mein Kind jetzt kein Kopfweh hätte oder nicht so matschig wäre oder Linderung bei seinen Zahnschmerzen hätte oder so, finde ich es wichtig, die Integrität des Kindes zu wahren und zu sagen, das ist ein Angebot, das ist eine Möglichkeit, ich kann das erklären, aber das darf und kann mein Kind auch verweigern, weil es keine langfristigen negativen Konsequenzen hat. Du guckst skeptisch.
Ich hadere so ein bisschen mit dem einfacheren Teil deiner Antwort, weil natürlich so ungefähr, du hast ein bisschen Kopfweh, du willst kein Aspirin nehmen, dann nimmst du halt kein Aspirin. Das ist, finde ich, verstehe ich. Nur ich hatte gerade eher so Bilder so von, das Kind ist eh schon so ein bisschen hysterisch und es hat Zahnschmerzen. Ich finde ja, oft ist ja Medikamenteneinnahme in so einer hysterisch angespannten, dem Kontrollverlust nahen Situation. Ja, absolut. Ja, so. Und gerade bei Zahnschmerzen dann, deswegen guckte ich skeptisch, weil ich mir dachte, ja, dann tut in einer halben Stunde der Zahn halt noch mehr weh, weißt du?
Ja.
Und dann, also du wolltest sicher nicht sagen, dann würdest du es schon nehmen, so ungefähr find out for yourself. Ich weiß, dass du es nicht gesagt hast. Und dann ist halt immer die Frage, wie lang kann man noch verhandeln? Also ich kenne das genau das, was du sagtest mit diesem Antibiotikum, da gibt es diese stumpfe Spritze und der Saft schmeckt irgendwie total eklig nach Himbeer. Und du weißt genau, soll man, muss man aber jetzt 2 oder 3 Tage lang durchnehmen, weil sonst, wir wissen alle, was dann passiert. Vielleicht gibt's jetzt übrigens neue Forschung, aber im Wesentlichen muss man das ein paar Tage auf jeden Fall nehmen. Und das Kind sagt einfach, nee, das schmeckt scheiße, das nehme ich nicht.
Ja, ja. Weißt du, und ich bin da jetzt vielleicht auch ein bisschen zu schnell da reingesprungen. Also ich bin natürlich große Freundin davon, dem Kind Brücken zu bauen und zu sagen, sollen wir es irgendwo reinwischen? Magst du danach ein Gummibärchen? Möchtest du währenddessen ein süßes Hamstervideo gucken? Weißt du, diese ganzen Sachen. Aber es gibt ja Situationen, genau wie du das beschreibst, wo ein Kind teilweise auch unter starken Schmerzen wirklich völlig panisch wird bei dem Gedanken, jetzt noch ein Schmerzmittel nehmen zu müssen. Und ich verstehe absolut, also auch aus persönlicher Erfahrung, dieses Gefühl von Dringlichkeit, dann als Mutter oder Vater zu denken, ich muss dieses Schmerzmittel jetzt in dieses Kind reinkriegen. Das leidet auch wirklich sichtbar. Und ich finde, gerade auch in solchen Situationen, also nicht nur so ein bisschen Kopfschmerzen, sondern wirklich auch bei starken Schmerzen, nimmt es manchmal den Druck raus, trotzdem nochmal zu sagen, es ist ein Angebot, ich will dir helfen, es ist kein Zwang. Und manchmal ist es dann so, dass wenn dann das Kind merkt, ich muss nicht, aber das Angebot steht, also es gibt ja kein, ja jetzt hast du selber dir das eingebrockt, sondern ich werde dir diesen Schmerzsaft nicht gegen deinen Willen mit Gewalt einflößen. Ich glaube, der ist wirklich gut für dich, der steht hier, ja. Alles, was dir helfen kann, den zu nehmen, gerne. Aber wenn du gerade so panisch bist, dass du akut besser aushalten kannst, starke Schmerzen zu haben, als diesen Saft zu nehmen, dann ist es immer noch dein Körper und deine Wahl. Mhm. Das ist das, was ich meine mit Integrität wahren. Und das ist natürlich schwer, weil man dann wirklich da manchmal daneben steht und denkt, wieso quälst du dich jetzt so? Ja. Aber ich finde schon, dass die Schwelle dafür, einem Kind etwas sozusagen gegen seinen Willen zu verabreichen, auch eine sehr hohe sein muss. Das ist das, was ich meine. Und ganz oft ist es so, das war jetzt wieder meine Erfahrung, aber das kann man vielleicht nicht generalisieren, dass wenn man sozusagen in dieser Weise den Druck aus der Situation nimmt, wirklich dieses du musst nicht, du darfst jederzeit, aber du musst nicht, dass zumindest bei meinen Kindern das dann öfter so war, dass dann eine Viertelstunde später oder so, wenn sich alles so ein bisschen beruhigt hatte, auf einmal doch dieses ich will zwar immer noch nicht, aber ich nehme das jetzt, einsetzte und das auch nur einsetzen konnte, weil es in dem Moment eine freie Entscheidung war. Das wäre meine Antwort. Aber es ist gut, dass du nochmal nachgehakt hast, dass da auch nicht irgendwie falsche Bilder entstehen.
Genau, weil dann kann man sich, wenn man ganz viel Glück hat, mit dem Kind gegen den scheiß Himbeersaft
verbünden,
sozusagen. Geschmack verbünden und dann das quasi gemeinsam irgendwie schaffen.
Ja. Ja, und gleichzeitig, um das auch mal einfach ganz aus in großer Ehrlichkeit zu ergänzen, gerade solche Antibiotika-Geschichten, da wurde ja früher immer sehr drauf gepocht, dieses man muss so und so lang das zu Ende nehmen und mittlerweile gibt es neuere Forschung, dass man das gar nicht unbedingt immer muss. Und das hat mich im Nachhinein sehr entlastet, weil ich kann dir nicht sagen, wie viele Antibiotika wir nicht zu Ende genommen haben, obwohl uns gesagt wurde, das wäre ganz, ganz wichtig, weil wir es schlicht und einfach irgendwann nicht mehr durchgehalten haben. Und je besser es einem Kind geht, desto größer ist dann natürlich auch der eigene Widerstand dagegen, einem Kind dann so brachial irgendwelche eklig schmeckenden Säfte runterzuzwingen. So. Und
zumindest wenn wir von Tag 7 der dritten Spritze sprechen, ganz weißt du, wo eh schon fast nichts mehr in der Flasche ist. Und man so denkt,
wo man dann denkt, so jetzt ist einfach auch gut.
Ganz ehrlich, die ist vermutlich, kann man sie in Frage stellen. Okay. Herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, das war's wieder mal für heute und bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer. Manchmal leichter, aber immer interessant.